merken. Es wird etwas entfaltet, was vorher eben nicht zu ahnen war. Es gibt in der Naturwissenschaft gibt es ja den Begriff der Emergenz. Also das ist ja wie die Materie sich entwickelt. Zuerst kommt die Physik, dann kommt die Chemie, aus der entwickelt sich die Biologie, aus der schließlich die Soziologie. Also irgendwie, dass etwas Neues rauskommt am Schluss, von dem man aber nicht mehr zurückschließen kann auf den Ursprung.
Wenn man den Ursprung vor sich hat, kann man zurückschließen darauf. Ich denke, wenn wir das Klavierstück haben, dann geht's. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt vom Hören, vom reinen Hören schaffen würde. Das muss ich ehrlich sagen.
Boulez selber macht eine Unterscheidung zwischen einem literarischen Prozess, einem literarischen Schreibprozess, wo eigentlich die Geschichte am Ende des Romans ist, es ist nicht mehr möglich, darauf quasi wieder zum Ursprung zurückzugehen, weil die Geschichte einen Verlauf hat, der eigentlich irreversibel ist. Mhm. Und in der Musik wäre das jetzt zu diskutieren. In dem spezifischen Fall gibt es vielleicht ein Back to the Roots, weil das Klavierstück ist noch hier, aber das Stück selber ist auch irgendwo hat er mal gesagt, es ist ein neues Gesicht, das in einem alten Gesicht erscheint, quasi. Also da kann man sich jetzt überlegen, was ist der Ursprung? Braucht es den noch oder ist es eine völlig andere Geschichte geworden mit ein paar Anhaltspunkten oder Referenzpunkten?
Ich finde das überhaupt das Spannende an diesen Stücken, weil es ist die Orchesterversion, das ist so eine Auseinandersetzung mit der Herkunft von Boulez. Einerseits sein frühestes Stück fast, das er anerkannt hat, mit dem beschäftigt er sich, aber gleichzeitig stecken in diesem Stück ganz viele Einflüsse, da steckt die Wiener Schule drin. Da steckt Debussy, Ravel drin, mit den Ausläufern Messiaen und André Jolivet, und da steckt auch Bartok, Stravinsky drin. Und diese Dinge treten manchmal so ein bisschen hervor, also hier ganz klar Bartok und Stravinsky, aber ich denke auch an so wilde Tänze aus der Turangalila-Sinfonie, die er ja nicht mochte eigentlich, aber die ihm sehr, sehr nahe sind. Und das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte gewesen. Und die lässt er manchmal auch subtil durchschimmern in der Instrumentation.
Gut, aber wir gehen jetzt weiter zur vierten Runde, wieder Interpretationsrunde. Und zwar ist das jetzt die Klavierversion der Notation 3. Hier die erste Aufnahme bitte. Das ist hier die Pianistin Ingrid Karlen mit der Notation Nummer 3 und hier gleich die nächste Aufnahme, das ist der Pianist David Frey. Soweit die zweite und jetzt hören wir gleich noch im Anschluss eine dritte und zwar ist das hier Pierre Boulez selber hier in seiner Notation Nummer 3. Musik So, das war jetzt hier Pierre Boulez selber. Jetzt mal gleich eure Meinung. Was meint ihr? War das jetzt bei Boulez, ihr habt vorhin gesagt, bei der Notation Nummer 1, so ein bisschen en passant, lässig, wie ist das hier?
Och, schon noch, würde ich schon sagen, das bleibt noch ein bisschen. Es ist nicht so ausgearbeitet, so Detail, so. Er weiß, um was es geht in dem Stück. Und das merkt man deutlich an. Das sind zwei eigentlich, die beiden Hände spielen je unabhängig Linien und die müssen klar hervorgehoben werden, aber die müssen auch in sich fließen. Mhm. Und das merkt man, das weiß er. Er weiß auch, was diese Quartenstelle bedeutet. Wir kommen dann sicher noch darauf in der Orchesterversion. Er weiß, was er damit hört im Orchester dann schon. Das hört man bei den anderen nicht so, aber das ist auch okay. Das muss man nicht hören. Er macht vieles, aber es ist nicht so hundertprozentig akkurat. Es ist nicht so ausgearbeitet.
Völlig einverstanden. Der zweite bei, also David Frey.
Ja, da habt ihr vorhin von ein bisschen Spur Nostalgie gesprochen.
Ja, genau. Also man spürt, was natürlich bei ihm einfach rein meisterlich beherrscht ist, ist halt einfach die verschiedenen Piano-Paletten. Also das Piano, das Decrescendo am Ende, nimmt er fast noch ernster als der Komponist selber, seine Interpretation. Es ist eine außerordentlich pianistisch und auch von den Phrasierungen her, von den Angaben her, sehr genaue Interpretation. Ich muss sagen, persönlich sicher eine Altersfrage, aber die Version von Pierre Boulez selber gefällt mir hier wirklich auch außerordentlich gut, weil ich wieder den Eindruck habe, er hat zwar irgendwann mal gesagt, hier ist fast so ein bisschen ein romantischer Gestus spürbar von ihm auch als Komponist, hat er hier sogar zugegeben. Und trotzdem ist es bei ihm halt französisch interpretiert. Es ist eben nicht irgendwie wienerisch dekadent oder wie auch immer. Es hat so eine Art von laissez-faire und trotzdem ist natürlich diese, was ihr schon erwähnt habt, Takt 4, diese Quarta-di-da-da, das hat natürlich hier wirklich eine Artikulation, die ich fantastisch finde, weil man hier wirklich die Struktur noch besser versteht als jetzt bei David Frey. Ich finde aber auch Ingrid Kahlen hat das sehr schön gemacht. Das ist halt vielleicht so ein bisschen eine Interpretation, die nicht unbedingt durch die Extreme auffallen möchte, sondern irgendwie so einen gesamtklanglichen Kosmos etabliert und der sehr genau ist, aber nicht jetzt in die Extreme ausufert. Weder in den Pianissimo-Passagen noch in dem exuberanten, vielleicht überartikulieren der einzelnen Stellen, die hier exponiert sind.
Lassen wir es mal bei diesen drei Aufnahmen bewenden. Welche ist die Sieger? Also Sieger, wir wollen ja dieses Kompetitive hier weglassen, aber welche soll dann in den letzten Ring steigen? David Frey, Ingrid Kahlen oder Pierre Boulez?
Ist das für die vierte?
Das ist dann für die, genau,
ja.
Für die vierte.
Ich weiß nicht, was fandest du für die zweite? Da war ich eigentlich von David Frey jetzt nicht so begeistert. Die zweite, die trotz, wir vorhin haben ja gar nicht...
Trotz schöner Pianopaletten.
Ja, aber...
Die braucht er da nicht.
Bei der zwei war eben mit diesen Akzenten, die waren für mich eigentlich fast zu wenig ernst genommen oder zu wenig umgesetzt. Und jetzt, wenn ich mir an die vierte denke, vielleicht wäre dann vielleicht Boulez gerade wieder spannend, ich weiß nicht. Oder Ingrid Kahlen auch. Also ich bin.
Von mir aus können wir schon Boulez
also mitnehmen. Boulez.
Ja, genau. Auch um zu schauen, was er mit der Struktur hier macht, dann beim vierten Stück. Und dann hören wir es ja auch im Orchester vielleicht noch, was er dort macht, je nachdem, welche wir dort auswählen.
Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. Fünfte Runde, Interpretationsrunde, wieder die Orchesterversion hier, der Notation Nummer 3. Thank you. Claudio Abbado und die Wiener Philharmoniker 1990. Und wir gehen gleich zur nächsten Aufnahme. Das SWR-Sinfonieorchester 2005 mit Michael Gielen.
Thank you.
Michael Gielen nach der ersten mit Abbado. Fällt euch das eigentlich schwer, da mitzulesen? Das sind pro Partiturseite ja weit über 30 Systeme übereinander. Auf was achtet ihr beim Mitlesen?
Es gibt diese Zentraltöne aus dem Klavierstück. Mhm. Und die werden umspielt die ganze Zeit. Und je nachdem, wie die Interpretation, die er hervorhebt, bei Michael Gielen jetzt, wo er sang die zum Teil wirklich schön. Da sang er so von einem Zentralton zum nächsten Ton und da kann man das relativ gut weit verfolgen. Nun ist es in der Komposition von Boulez so, dass der im letzten Viertel, sage ich jetzt mal, diese Zentraltone immer eine weniger große Rolle spielen.
Ich glaube, es gibt auch so eine grobe Einteilung. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Es gibt so Passagen, die wirklich sehr verdichtet sind, wo man den Eindruck hat, es ist so eine wie ein Gewebe, von wo verschiedene Zentraltöne tatsächlich auftauchen, aber die sind derart wie ein Kokon quasi umsponnen von anderen Tönen, von anderen Gesten. Und im Mittelteil gibt es dann eher so ein bisschen Homophone, also Gesten, die etwas durchhörbar sind, wo es mehr so um eine Art, also wenn man das Bild anschaut, zum Beispiel bei mir Seite 45, das ist so ab Takt 23, da hat man den Eindruck, es sind so wie Spiralbewegungen, die von einer Stimme zur anderen gehen und dann wieder um vertauscht werden oder als eine Art Antwort oder responsorisch zwischen den verschiedenen Orchesterregistern hin und her geschoben oder gewunden werden. Und im letzten Teil tatsächlich, finde ich auch, geht es dann wieder Richtung eben Verklumpung. Also ich meine das nicht negativ, sondern auch nicht als Klumpenrisiko. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich fand jetzt, vielleicht ist es gemein, weil ich jetzt weiß, dass es Michael Gielen ist, aber ich fand jetzt diesen Satz unter seiner Leitung etwas weniger überzeugend, weil es für mich zu wenig Schwung hatte, zu wenig federnde lyrische Auftakt und Landung und Kurvenbewegung, die es eigentlich für diesen Satz, glaube ich, braucht. Und wir haben ja dann im vierten Notation werden wir nochmal eine andere Welt erleben. Aber hier, glaube ich, es braucht dieses etwas Jugendstilhafte, sage ich jetzt mal, verbotenerweise. Aber er hat ja selber auch gesagt, dass es so ein bisschen, es klingt auch manchmal so ein bisschen wie Schönberg. Vielleicht können wir das Rätsel jetzt auch über diese typische Quartenstelle auflösen.
Die Quartenstelle.
Das finde ich spannend, wie ihr das erlebt.
Das ist für mich ganz, ich höre da ganz klar die Kammersinfonie Nummer 1, diese Quartenrakete, die am Anfang da auch aufjagt.
Also das ist hier die Quartentonleiter in der Kammersinfonie Nummer 1 von Schönberg, Opus 9. Und das ist die von Pierre Boulez in der dritten seiner Notation.
Und es ist keine reine Quartenrakete bei Boulez, aber so wie er es im Klavier spielt, merkt man sofort, er hört das mit und wie er es instrumentiert, er ist ja so, oder? Er zitiert, aber wenn es ihm zu offensichtlich wird, dann wird es sofort verschleiert, oder? Und so macht es auch hier. Also wir haben diese Hörner durchaus drin, aber es sind noch andere Blech drin, es ist noch Perkussion drin, die das begleiten. Also es ist, geschieht noch viel mehr, dass es ja nicht zu deutlich wird. Und es ist auch okay so, finde ich auch völlig gut.
Und wie ist das zum Beispiel von Abbado gelöst? Nicht nur die Quartengeschichte, sondern vielleicht überhaupt das Stück.
Ich fand es ein bisschen ungenau, ehrlich gesagt. Mhm. Aber
die Glocken sind sehr schön dort, die kommen so schön raus.
Das stimmt, die Glocken waren schön. Er hat sowieso immer gerne Glocken gehabt, auch bei Parsifal musste man sogar extra Glocken gießen lassen, weil ihm das so gefallen hat.
Ehrlich?
Ja, und die wurden dann leider falsch gegossen, musste man sie nochmal einschmelzen, nochmal neu gießen. Das stimmt wirklich. Und bei Mussorgsky, auch Boris Godunow, gab es eine Aufnahme mit den Glocken aus Moskau und die hat dann aber nicht funktioniert. Da mussten sie es doch mit den hauseigenen Röhrenglocken dann bei der Krönungsszene. Kleine Anekdote.
Aber
du hast die Glocken jetzt erwähnt.
Ja, nee, die Glockenszene ist wirklich, dieser Glockenmoment ist wirklich interessant bei diesem Blühlon, weil der kriegt so eine Antwort in den Streichern. Also ich das
Moment mal, wo ist das?
Das ist seit 52, du hast die Partitur, ja, Takt 53.
Ja.
Das ist so ein Moment, wo auch wieder so ein bisschen die ganze Spannung ein bisschen runterkommt. Und das klingt in den Streichern nach. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, wo ist denn jetzt das die Perkussionsinstrumente? Und das ist wirklich Arco Ordinario, also ganz eigentlich nicht so außergewöhnlich mit Flageolet, aber er erzielt einen unheimlich perkussiven Aspekt, so glöckchenhaft fast. Das ist ganz, und das ist bei Gielen jetzt für mich fast stärker herausgekommen als bei Abbado.
Ja.
Thank you.
Dann hören wir jetzt aber die beiden anderen Versionen, die wir noch haben. Das ist jetzt hier Daniel Barenboim und das Orchestre de Paris mit der Notation Nummer 3. Das ist die Diskothek auf SRF 2 Kultur. Wir schauen uns heute die Notation von Pierre Boulez an, und zwar in der Klavierversion von 1945 und in der Orchesterversion 30 Jahre später. Die ersten vier Notationen schauen wir an mit Graziella Contratto und Thomas Mayer. Das war jetzt hier eine Aufnahme der Notation Nummer 3 mit Daniel Barenboim und dem Orchestre de Paris 1990. Was ist euch beiden besonders aufgefallen hier?
Ich weiß nicht, ob es allgemein vom Volumen her hier bei euch auch ähnlich ergangen ist. Ich empfand es als eine sehr lyrische, fast etwas introvertierte Variante. Ich habe allerdings sehr viel schöne Details gehört. Ich finde, die Balance ist ausgezeichnet zwischen den Schlagzeugern und den Streichern, den Bläsern. Alle Gruppen haben ihre spezifischen Auftritte und auch ihre Hörbarkeit hier erhalten in dieser Aufnahme. Ich finde auch, ich habe plötzlich wieder etwas entdeckt, zum Beispiel im zweitletzten Takt gibt es zum Beispiel in den unteren Stimmen der Bratschen, steht da eine Note, ein Tremolo eigentlich, also ein Quarte zwischen, wieder eine Quarte, eben ein wichtiges Intervall für dieses Stück, zwischen S und B, und dann steht unterhalb dieses sehr schnell gespielten Tremolos, tourner l'archet progressivement jusqu'à collegno. Also dann muss eigentlich der Bratschist oder die Bratschistin, die müssen beim Spielen von Bogenhaaren langsam aber sicher den Bogen drehen, und am Ende ziehen sie dann nur noch mit dem collegno. Es ist wirklich eine auskomponierte Geste des Verschwindens oder des Alniente. Das ist jetzt wieder etwas, was ich unglaublich schön finde, wenn man das eben ganz genau anschaut und auch so interpretiert, dass da diese Feinheiten und diese ziselierten Vorstellungen von Boulez dann wirklich zum Tragen kommen, gerade bei diesen sehr, sehr lyrischen und sehr durchsichtigen, im Französischen gibt es dieses schöne Wort, diese lucide, diese kristallklaren, hellen Stellen. Das fand ich jetzt bei dieser Interpretation sehr schön. Mhm.
Das ist, was ich sage, das Glutvolle bei gewissen Momenten, dieses Aufladen, dieses Überladen manchmal von Klängen, das er auch hier macht, das ist dann ein bisschen zu verhalten.
Ja.
Das ist der Preis vielleicht, den man dafür zahlen muss, dass man so fein daran geht. Wie gesagt, das kann auch an der Aufnahmetechnik liegen, aber okay. Sonst finde auch, das ist unheimlich fein gestaltet, auch man hört viel in der Perkussion, das man sonst nicht hört, das ist toll.
Dann schauen wir noch die letzte Aufnahme, das ist Pierre Boulez selber mit dem Ensemble Modern, hier in der Notation Nummer 3. Das war jetzt die Aufnahme von 2007 mit Pierre Boulez und dem Ensemble Modern. Wieder anders gestaltet hier die Details. Die Quarten kommen irgendwie so daher, als ob sie schwer stapfen müssten. Was speziell ist euch geblieben von der Aufnahme?
Für mich eigentlich, was wir schon in der ersten Runde eigentlich ein bisschen hatten, es ist viel gestischer als Barenboim. Im Detail für mich weniger ausgearbeitet. Ich höre dann gewisse Details nicht so explizit und nicht auf eine so lyrische Weise. Aber der große Schwung ist für mich sehr, sehr, das Ganze ist für mich sehr, sehr da als Gesamtes.
Ich bin jetzt ausnahmsweise doch eher für Barenboim, weil ich hier etwas vermisst habe, was mir bei der Version von Daniel Barenboim sehr gut gefallen hat. Und zwar gibt es ja so ab dem dritten Teil so eine Art, ich weiß nicht, ob man das als eine Art Trauermusik oder so bezeichnen könnte, wenn diese langen lang ausgehaltenen Zentraltöne in den tiefen Bläsern weit auseinandergezogen werden und daneben gibt es so eine Art, es fängt immer an so mit einem Gesus, könnte auch bei einem Mahler, späten Mahler-Symphonie könnte das stehen, ja, da, 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 ja, tadam, also irgendwie so eine Art Auftakt zu einem Kondukt, oder? Und ich fand diese Art von Abschiedsgestus jetzt bei der Interpretation von Daniel Barenboim für mich persönlich sehr anrührend. Es kann aber durchaus sein, dass das viel zu viel hineininterpretiert ist von mir und dass deswegen wahrscheinlich die Version des Komponisten dann doch wieder besser wäre.
Nein, ich weiß nicht, du hast schon recht, das ist bei Barenboim kommt eine Atmosphäre rein, die bei Boulez nicht angestrebt ist, glaube ich, schlussendlich. Und ich habe eher weniger an so eine Trauermusik gedacht, ich hatte eher so manchmal eine Märchenmusik, so eine sehr zauberhafte Musik im Kopf, die sehr stimmungsvoll ist, sehr fein und so auch in dieser Zeit um 1910, 12 da reinpasst in diese, ja, Gurlieder fast oder was auch nicht. Genau. Oder in den Berg in dieser Zeit. Also insofern, ja.
Das ist übrigens zum Auftakt zum Takt 55 war das. Die Stelle. Wir haben vorhin gesprochen, das wären eben diese Glocken und unten die Flageolette in den Celli. Und dann kommt eben dieser ganze Aufbau, dieses langgezogene, es ist ein Abgesangsgestus, deswegen habe ich das erwähnt.
Okay, also Abbado, etwas ungenau, aber schöne Glocken, Gehlen, weniger überzeugend, zu wenig Feder und Lyrik und jugendstilhaft, dann Barenboim, gute Balance zwischen den Orchestergruppen, lyrisch mit Abschiedsgestus und der Boulez viel gestischer, weniger Atmosphäre gewollte als bei Barenboim. Welche bleibt? Welche eine darf bleiben? Die wir dann noch mitnehmen als Interpretation in die Schlussrunde. Wir
können auch den Barenboim nehmen, um ein bisschen Abwechslung zu haben.
Ich denke, Boulez war ja dabei bei dieser Aufnahme. Es gibt große auch Interviews, wo ich denke, vielleicht noch speziell, weil der Komponist dann selber auch seinen Segen gegeben hat für diese Aufnahme. Ich fände ich schön. Die dritte.
Also, dann bleibt übrig für die Schlussrunde, jetzt die sechste Runde, die Notation Nummer 4 mit Pierre Boulez am Klavier und dann die Notation Nummer 4 mit Daniel Barenboim am Pult des Orchestre de Paris. So, kurz und schmerzlos Pierre Boulez selber mit seiner Notation Nummer 4 und gleich darauf die Siegerorchesterversion, nämlich das ist Daniel Barenboim und das Orchestre de Paris. Die Notation Nummer 4 in dieser letzten Version, ja, an euch beide, Graciela Contratto und Thomas Mayer. Gibt es eigentlich eine ästhetische Nähe zwischen Boulez und Ravel?
Es gibt schon manchmal dieses Rauschhafte im Orchestersatz, das er hoch rausholt schon. Es gibt hier eher auch eine Nähe zu Messiaens Ästhetik eigentlich.
Als da wäre?
Also auch die rhythmische Impulsivität, die Vorgehen, das sind... Da spürt man, dass er in dieser Zeit beim Mission im Unterricht war. Das spürt man viel weniger bei der Klavierversion, aber
ja,
hier schon.
Ja, Schlussblick, liebe Graziella.
Ja, also die vierte Notation ist für mich eigentlich das schwächste Stück, auch bei der orchestrierten Fassung, weil ich glaube, sie will zu viel. Beim Klavierstück selber habe ich auch schon ein bisschen Mühe mit diesem Ostinato in der linken Hand und obwohl es spannend ist zu sehen, wie er in der rechten Hand immer noch mal eine Note mehr dazu gibt, damit am Schluss diese 12 Töne dann alle irgendwann erklungen sind und es hat auch so einen kleinen Höhepunkt, zweiter Takt vor Schluss. Letzter Takt, dieses C und Cis zusammen ganz hoch, aber insgesamt die Dramaturgie des Stücks ist für mich nicht ganz schlüssig und ich finde auch die orchestrierte Fassung, wir haben hier eine Variante gehört, die relativ langsam ist. Also normalerweise denke ich, wir haben auch schon den Unterschied gehört zur Klaviervariante, steht zwar jetzt Rhythmik hier, Rhythmik als Überschrift, aber ich glaube tatsächlich, hier ist ein bisschen ein Sicherheitstempo gewählt worden und das macht das Stück nicht unbedingt besser. ich bin jetzt sehr streng, weil ich bei der allen gut. anderen Stücken war ich begeistert von der, sowohl von der Urfassung als auch von der Orchestration, weil ich das wirklich als eine kompositorische Meisterleistung immer empfunden habe. Aber diese vierte Notation, ich finde einfach, sie ist nicht ganz lösbar. Man spürt es auch der Interpretation, obwohl wir bei der letzten so begeistert waren.
Boulez gibt ja eine Reihenfolge vor. Er empfiehlt eine Reihenfolge. Und er sagt
ist
ganz
nicht
bewusst.
1, 2, 3, 4.
Genau. Es ist mit 1 beginnen und dann die 4. Und dann die 3 und dann die 2. Und das ist eigentlich auch sehr schlüssig, weil die 2 ist wirklich der Rausschmeißer. Und die Nummer 4 hier an zweiter Stelle oder wie auch immer, das macht es dann ein bisschen schlüssiger. Das ist dann wie eine gewisse Ruhepause, wo man auf anderes hören kann. Ich nicht ganz einverstanden. Ich finde, er nimmt ja dieses Motiv ständig, oder? Und auch da wieder, er ist irgendwie interessiert am Verklaren oder Verunklaren dieses Motivs. Und wie er das macht, das ist doch ein gewisser Prozess, der abläuft. Aber ich gebe zu, von den Vieren ist das wirklich das am wenigsten auffällige, das wenigsten, auch fast das Schwächste schon, ja.
Vielleicht auch ganz logisch, wenn man so ein starkes rhythmisches Grundmuster hat und dann auch noch tongebunden, reihengebunden, wenn man da gleichzeitig noch all diese Verzierungen oder Ziselierungen auch noch einbaut. Irgendwann ist es einfach, glaube ich, zu viel Information, sowohl für das Orchester wie auch für den Zuhörer und die Zuhörerin selbst. Es ist eine riesen Herausforderung. Aber ich glaube sogar, die Boulez'sche Interpretation dieses Satzes ist nicht ganz so lupenrein gelungen, weil es fast unspielbar ist, meiner Meinung nach.
Also wir machen das jetzt eben auch hier in der Diskothek als Rausschmeißer nochmal die Notation Nummer 2. Jedenfalls vielen Dank an euch beide, Graziella Contrato und Thomas Mayer, für spannende Einblicke und gute Diskussion. Danke.
Danke vielmals dir.
Zum Schluss jetzt nochmal eben als Rausschmeißer die Notation Nummer 2, und zwar in allen 4 Klavierversionen, die wir besprochen haben, nacheinander. Da ist einmal Ingrid Carlen, dann Pierre-Laurent Aimard, dann David Frey und Pierre Boulez. Das sind die Klavierversionen, und dann am Schluss nochmal Pierre Boulez am Pult des Ensemble Modern 2007 mit der Orchesterversion der 2. Notation. Soweit also die Notation Nummer 2 von Pierre Boulez. Er hat selber dirigiert das Ensemble Modern 2007. Und das war's für heute in der Diskothek. Die Gäste waren Graziella Contrato und Thomas Mayer. Am Mikrofon war Florian Hauser. Und Sie können natürlich, wenn Sie möchten, diese Sendung nachhören. srf.ch Audio.
Die Nachrichten von SRF um 16 Uhr mit Marco Koller. Die beiden Schweizer Hilfswerke Swissaid und Helvetas stellen Geld für Nothilfemaßnahmen zur Verfügung für jene Regionen von Myanmar, die vom gestrigen Erdbeben besonders schwer betroffen sind. Swissaid stellt nach eigenen Aussagen Zelte, Küchensets, Decken und andere Artikel des täglichen Bedarfs zur Verfügung. Für diese Soforthilfe wendet Swissaid eine 500.000 Franken auf, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch das Hilfswerk Helvetas stellt laut einer Mitteilung Soforthilfe zur Verfügung in der Höhe von 100.000 Franken. Mit dem Geld sollen Lebensmittel, Hygieneartikel und andere notwendige Hilfsgüter an die betroffene Bevölkerung verteilt werden. Den offiziellen Zahlen der Militärregierung zufolge hat das Erdbeben in Myanmar bislang über 1600 Todesopfer gefordert, über 3400 Menschen wurden verletzt. Das Epizentrum des Bebens lag in Myanmar, betroffen waren aber auch andere Staaten in der Region, darunter Thailand. In die Schweiz. Die Delegierten der SVP wollen, dass der Eigenmietwert abgeschafft wird. Sie sagten Ja zum geplanten Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung bei ihrer Delegiertenversammlung im waadtländischen Pwidu. Konkret sagten die Delegierten Ja zu einer neuen Steuer auf Zweitwohnungen. Über diese wird voraussichtlich im Herbst abgestimmt. Diese Steuer soll die Ausfälle abfedern, die durch die Abschaffung des Eigenmietwerts entstehen, vor allem in Bergkantonen, wo es viele Zweitwohnungen gibt. Der Eigenmietwert ist ein Betrag, den Hausbesitzerinnen und Besitzer zu ihrem Einkommen dazurechnen und versteuern müssen. Der Kaffeekonzern Starbucks wird in der Schweiz mit dem